Guten Morgen, ihr Lieben. Ich nehme mal ein Mikrofon, denn die Kindergeschichte ist für die Erwachsenen immer genauso spannend wie für die Kinder auch. Nun, wisst ihr, mir ist aufgefallen, dass draußen, obwohl es noch Januar ist, schon die ersten Blumen hervorkommen. Habt ihr das gesehen? Ich habe schon kleine Schneeglöckchen gesehen. Das heißt, die Natur erwacht gerade und mit der Natur erwachen ganz viele Dinge. Also die Blumen kommen langsam hervor, aber auch in der Tierwelt regt sich einiges. Es dauert bestimmt noch ein bisschen, bis einige Wildtiere aus dem Winterschlaf hervorkommen, aber ein paar machen sich schon bereit. Zum Beispiel die Ameisen. Irgendwann werden jetzt demnächst die Ameisen aus dem Bau herauskommen und die krabbeln dann los und suchen nach, wonach suchen die Ameisen? Nach Nahrung, die wollen was essen, nicht wahr? Das heißt, die Ameise kommt draußen. Habt ihr Ameisen mal von ganz nah gesehen? Habt ihr mal ganz nah an eine Ameise rangeguckt? Die hat ja einen ganz interessanten Körper und vorne hat sie so eine Antenne. Und mit diesen beiden Antennen ist wie eine Nase, damit kann die riechen. Also sie riecht mit diesen Antennen, nimmt sie Geruchsstoffe wahr. Die Ameise kommt jetzt aus dem Bau und jetzt sucht sie Nahrung mit diesen Antennen. Sie schnuppert. Sie läuft also los. Der erste ist der sogenannte Scout. Also er guckt, wo ist Nahrung. Eine Ameise rennt aus dem Bau raus, guckt sich um, findet nichts, geht nach da, findet auch nichts, geht nach da, findet auch nichts. Und während die Ameise das macht, merkt sie sich den Weg, um wieder nach Hause zu kommen. Das macht die so, indem die eine Duftspur legt, die sie mit ihren Antennen aufnehmen kann. Man nennt das ein Pheromon. Also sie hinterlässt eine Spur aus Geruchsstoffen. Und dann guckt sie und während sie läuft, lässt sie diese Spur fallen. Und dann guckt sie mit den Antennen und riecht, keine Nahrung, läuft sie woanders hin? Keine Nahrung, läuft sie woanders hin? Keine Nahrung, läuft sie woanders hin? So, ah, da ist Nahrung. Und dann macht sie was Schlaues. Sie hat ja sich eine Spur gelegt und weiß genau, wie sie zum Bau zurückkommt. Das Kuriose ist, sie sagt jetzt den anderen Ameisen Bescheid, ich weiß, wo es was zu essen zu holen gibt. Und dann geht sie ihre Duftspur zurück. Und dann ist sie wieder im Bau und dann sagt sie, Jungs, es gibt da hinten Nahrung. Dann sagen die Ameisen, ja, wie kommen wir da hin? Dann sagt sie, ihr müsst nur dieser Duftspur folgen, diesem Pheromon. Und jetzt kommt eine ganze Ameisenstraße, habt ihr das mal gesehen, eine Straße aus Ameisen? Jetzt marschieren die alle los und sie wollen dahin. Und wie gehen sie? Genau der Duftspur nach. Und alle in der Reihe. Und dann holen sie sich was zu essen. Und dann nehmen sie das und sie gehen wieder zurück zum Bau. Nicht etwa den kürzesten Weg, nein, den Weg, den die Pheromonspur gegeben hat. Und so laufen sie wieder zurück. Und dann legen sie es weg. Und dann das Ganze nochmal. Die rennen wieder los. Jetzt ist eigentlich eine gute Idee, so eine Spur zu legen, dass man den Heimweg weiß, wenn man Nahrung holt. Aber es kann auch was ganz, ganz Komisches passieren. Was ganz Tragisches. Es kann sein, dass jede einzelne Ameise diesen Weg läuft, die lässt von sich aus auch eine Duftspur fallen. Das heißt, die Straße wird immer größer und immer duftender. Irgendwann laufen die Ameisen auf dieser riesigen Straße zu ihrer Nahrungsquelle. Ihr kennt den Weg, ich laufe ihn trotzdem nochmal. Also so und dann hier. Und jetzt nimmt sie was zu essen und jetzt geht sie wieder zurück. Und legt natürlich wieder eine Duftspur. Schwierig wird es dann, die hat jetzt was zu essen genommen und legt eine Duftspur und jetzt trifft sie mit ihrer Duftspur die alte Duftspur. Jetzt schnuppert sie also, geht zurück, legt eine Duftspur, kommt auf die alte Duftspur und sagt, welcher Weg ist der richtige? Eigentlich hier, ne? Aber das kann sein, dass die Ameise sich merkt und sagt, oh, ich nehme mal den Weg. Und dann rennt sie so. Dann sagt sie, ja, hier war ich ja schon. Rennt wieder zurück, Duftspur. Und die Duftspur wird immer intensiver, die sie jetzt legt. Und jetzt kommen alle Ameisen hinterher und laufen hinterher. Den Weg zur Nahrung, laufen zurück. Der Weg ist intensiver und dann laufen die plötzlich in Kreis. Und dieser Kreis nennt sich eine Ameisenmühle. Denn plötzlich das ganze Volk rennt im Kreis. Das ist total tragisch für den ganzen Bau. Denn das ganze Ameisenvolk ist jetzt unterwegs und rennt im Kreis. Das kann klein aussehen, je nachdem wie groß das Volk ist. Die größte Ameisenmühle hatte mal einen Umfang von über 300 Metern. Da sah der Boden aus, als ob er flüssig ist, weil es eigentlich alles bewegte im Kreis. Und das Traurige ist, jede Ameise hat gedacht, mein Vordermann macht's richtig. Und ist dem Vordermann, der Duftspur des Vordermanns, gefolgt. Und die laufen so lange im Kreis, bis das ganze Volk stirbt. Das ist bitter. Du hast eine ganze Ameisenkolonie ausgerottet, weil sie einer falschen Spur gefolgt sind. Das passiert manchmal. Nun, wir sind zum Glück keine Ameisen. Wir können uns ab und zu mal nach dem Weg orientieren. Ameisen folgen einfach ganz stumpf dem Vordermann. Aber wir als Menschen, wie können wir unseren Weg korrigieren? Woher wissen wir, was der richtige Weg ist? Nun, wir können miteinander sprechen. Und wenn es unser Lebensweg ist, dann nebenbei. Der Teufel wird versuchen, unser Leben irgendwann im Kreis laufen zu lassen. Dass wir nicht mehr rauskommen. Dass wir jeden Tag immer nur das Gleiche machen und uns keine Gedanken mehr um irgendwas anderes machen. Wir müssen das halt so machen, wir sind halt Menschen. Aber Gott hat für jeden von euch einen super Weg vorbereitet und von dem hat er geschrieben in seiner Bibel. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig für jeden von uns, dass wir schnell lesen lernen, damit wir das Wort Gottes lesen können und dann wissen können, was ist der richtige Weg, wie komme ich eigentlich nach Hause, damit wir nicht im Kreis laufen und verloren gehen. Deswegen viel Einsatz ransetzen, lesen zu lernen und ganz einfache Dinge aus dem Wort Gottes für sich selbst studieren. So kann jeder den Weg nach Hause immer finden. Amen. Amen. Wisst ihr was? Wir beten noch zusammen, okay? Wir sprechen noch ein Gebet. Unser lieber Herr Jesus, wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir immer wissen, wie wir zu dir nach Hause kommen. Und Herr, danke, dass wir deine Kinder sind. Wir möchten dich bitten, nimm jeden von uns an die Hand und führe uns in dein ewiges Reich. Amen. Danke euch. Einen gesegneten Sabbat euch. Und vielen, vielen Dank. Das ist ja sehr, sehr, sehr voll die Gemeinde. Ich freue mich da riesig drüber. Ihr braucht wirklich demnächst ein größeres Haus. Das preist den Herrn dafür, dass das so ist. Nun, was wir uns in der Kindergeschichte gerade angeguckt haben, ist ja so ein bisschen das Tragische, was der Teufel auch mit unserem Leben versucht. Er versucht uns irgendwie, den Alltag so voll zu packen, dass wir irgendwann im Kreis laufen und nicht mehr den Blick haben für Jesus Christus. Dass wir die Dinge verlieren, für die uns Gott eigentlich berufen hat, sein Wort weiterzugeben, Missionsarbeit zu machen, Menschen zu warnen in den letzten Tagen. Nun, heute Morgen in der Sabbatlektion, da hatten wir gesprochen über das dritte Kapitel im Buch Daniel. Und da ist ja einiges passiert. Man muss sich ja vorstellen, das war damals ja wirklich in der Ebene von Dura. Da wurde dieses goldene Standbild gebaut und alle politischen Führer, Ellen White sagt sogar auch die Soldaten, sollten sich davon niederwerfen. Und sie sollten dieses Bild anbeten. Und es erinnerte uns natürlich, so wie in der Sabbatlektion auch behandelt, an Offenbarung 13. Also es wird wieder ein Bild aufgerichtet, nämlich das Bild des Das Bild des Tieres wird aufgerichtet und vor dem Bild des Tieres soll sich jeder niederwerfen. Und wer das nicht macht, sagt Offenbarung 13, Todesstrafe. Jetzt, wir wissen natürlich von Schwester White, dieses Bild des Tieres, das ist ein Kirchenstaat und er wird ein Sonntagsgesetz herausgeben. Das Mahlzeichen des Tieres ist das Heilighalten des ersten Tages, sagt Ellen White. Also das wird uns in Zukunft erwarten. Und jeder, der da nicht mitmacht, das Gleiche wie im alten Babylon, Todesstrafe. Jetzt gab es da diese drei hohen Beamten. Wo Daniel zu dem Zeitpunkt war, wissen wir nicht. Wir vermuten, er war außerhalb, in einer anderen Provinz. Aber diese drei hohen Beamten, junge Beamte, Schadrach, Meschach und Abednego, die drei, denen wird jetzt der Glaube geprüft. Das ganze Volk fällt nieder in dem Moment, wo die Instrumente spielen. Alle fallen sie nieder, um anzubeten. Und die drei bleiben stehen. Jetzt muss ich fragen, wie ist denn das möglich? Also was für ein Glaube. Plötzlich, Instrumente fangen an zu spielen. Also alle Medien sind gleichgeschaltet. Spielen die gleiche Melodie. Alles Volk macht mit. Und drei junge Hebräer sagen wir nicht. In so eine Situation werden wir auch hineinkommen. Die Medien sind alle gleichgeschaltet, alle fangen sie gleich an zu spielen. Das ganze Volk wirft sich nieder vor dem Bild des Tieres und die paar Adventisten bleiben treu und bleiben stehen.
dann werden wir vor den Richter gebracht. Die Soldaten, die zeigen sie an. Hier waren es die Chaldeer in Daniel 3, also die Wissenschaftler, die zeigen sie an. Sie kommen vor den Richter und der Richter sagt, wisst ihr was, ich mag euch, ich gebe euch noch eine Chance. Aber dann droht er auch gleich und sagt, wenn ihr übrigens nicht mitmacht, wenn ihr euch jetzt nicht niederwerft vor dem neuen System, dann kommt ihr in den Feuerofen, in den glühenden Feuerofen. Und dieser Feuerofen ist 7-mal heißer. Es wird der furchtbarste Feuerofen sein, den ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Und trotzdem hatten die Hebräer immer noch diesen Glauben. Woher kommt dieser Glaube? Die hatten etwas Besonderes. Wir gehen mal in Psalm 12, Vers 7. Psalm 12, Vers 7. Sie hatten keine Angst vor diesem Feuerofen. Psalm 12, Vers 7, da heißt es, die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber, 7-mal geläutert. Also die Läuterung von Edelmetallen, das wird im Feuer gemacht. Die wurden 7-mal geläutert, diese Worte Gottes. Und wieso konnten diese drei Hebräer standhalten, als der König sie direkt anspricht, der oberste Richter, und sagt, widerruft euren Glauben, fallt nieder, ich meine es nicht böse mit euch, ich will ja euer Freund sein, ich mag euch, aber fallt davor nieder. Wenn ihr es nicht macht, kommt in den Ofen und der wird 7-mal heißer sein als üblich. Aber sie kannten das Wort Gottes. Das Wort Gottes war Teil ihres Herzens. Das Wort Gottes ist bereits 7-mal geläutert im Feuer. Das Wort Gottes übersteht jede Glaubensprobe. Nur das Wort Gottes muss auch im Herzen sein. Und das war wichtig für die drei Beamten. Sie mussten das Wort Gottes kennen und es musste Teil von ihrem Leben sein. Etwas Ähnliches am Ende der Zeiten finden wir, wenn wir in Matthäus 25 lesen. Der Ofen konnte diese jungen Hebräer nicht erschrecken, denn das Wort Gottes war rein, es war 7-mal geläutert, es überstand jede Prüfung und es war Teil von ihm. Wir gehen mal Matthäus 25, die Endzeitbotschaft von Jesus Christus. Und hier ist eine Geschichte, die ich jetzt vielleicht nur ganz kurz anreißen will. Es beginnt in Matthäus 25 in ersten Versen mit der Geschichte von den 10 Jungfrauen. Und es heißt hier, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Und jetzt geht die Geschichte weiter, das heißt, alle Jungfrauen erwachten. 5 hatten zu wenig Öl und sagen zu den Klugen, gebt uns Öl, denn unser Öl reicht nicht. Und die Klugen antworten, was antworten sie? Genau, geht zu den Händlern, kauft für euch selbst, denn ansonsten reicht es nicht für uns und für euch. Und so gingen sie dahin und als sie gerade weg waren, da kam der Bräutigam und die klugen Jungfrauen gingen mit ihm ein zur Feier, aber die anderen nicht. Die kamen zu spät und sie blieben draußen. Und wie war das? Christus, also das ist ja ein Symbol, der Bräutigam ist Christus. Christus kommt also von der Hochzeit, die Hochzeit findet ja im Himmel statt, da sind wir nicht dabei. Das ist ja der, wie heißt das auf Deutsch? Gnadenzeit, Ende der Gnadenzeit, Close of Probation, genau, das Ende der Gnadenzeit. Das ist dann ist die Hochzeit, aber nicht das Hochzeitsfest, sondern nur die Hochzeit. Die findet im Himmel statt, da sind wir nicht dabei. Aber wenn der Bräutigam aufbrechen wird von der Hochzeit, dann sollen wir bereit sein, um mit ihm zur Hochzeitsfest zu gehen ins neue Jerusalem. Nun, jetzt wird hier beschrieben, dass da 10 Jungfrauen waren. Diese 10 Jungfrauen, also sind ja ein Symbol für die Gemeinde. Wenn Christus denn kommt, dann sind 5, heißt es hier, sind klug und 5 sind töricht. Also die Hälfte der Gemeinde ist töricht, die andere Hälfte ist klug. Und was unterscheidet die? Ich meine, wir gucken uns die Gemeinde mal an. Sie alle hatten auf den Bräutigam gewartet. Wie würden wir diese Christen nennen? Sie warten auf die Wiederkunft. Christen, die auf die Wiederkunft warten, wie nennen wir die? Adventisten, nicht wahr? Sie warten auf die Wiederkunft. Wir würden sagen Adventisten. Jetzt alle von diesen Jungfrauen, alle 10, hatten auf die Wiederkunft gewartet und alle 10 hatten ihre Lampen dabei. Wofür ist das ein Symbol? Das ist das Öl da drin? Der Heilige Geist? Aber die Lampe selbst? Dankeschön, das Wort Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Lampe selbst symbolisiert das Wort Gottes. Und alle von denen hatten das Wort Gottes. Sie alle haben gewartet auf den Bräutigam und sie alle hatten das Wort Gottes, aber nur 5 davon hatten da Öl drin und 5 hatten zu wenig. Und das Öl, wurde schon gesagt, ist ein Symbol für den Geist. Am Ende der Zeiten ist der Geist also ganz entscheidend. Wird ja auch zur Gemeinde in Laodicea gesagt, Offenbarung 3, nicht wahr? Ich rate dir von mir, Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, weiße Kleider, damit man deine Blöße nicht sieht, und Augensalbe. Die Augensalbe, das kostbare Öl, der Geist, den wir am Ende brauchen, um die letzte Zeit zu überstehen. Die 3 Hebräer hatten das. Die hatten was Besonderes. Nun, dieser Heilige Geist, wie bekommt man den, was ist das? Wir gucken uns mal ganz kurz die klugen und die törichten Jungfrauen an. Denn wir müssen uns vorstellen, die gehörten alle zur Gemeinde, die hatten alle die Bibel und die haben alle auf Jesus Christus gewartet. Und trotzdem wird nur die Hälfte gerettet. Trotzdem wird nur die Hälfte gerettet. Wer ist klug und wer ist töricht in den letzten Tagen? Das gucken wir uns mal eben gemeinsam an, klug und töricht, was Christus sagt, wer klug ist und wer töricht ist. Wir gehen zusammen in Matthäus 7. Matthäus 7 und wir lesen Vers 24 bis 26. Christus sagt, das Bergpredigt, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf dem Sand baute. Und dann heißt es weiter, wenn der Regen kommt, fällt es zusammen. Nun, Christus benutzt hier 2 Worte, nämlich töricht und klug. Wer ist der kluge Mann in diesem Gleichnis? Warum ist der klug?
Hört und tut.
Dankeschön. Und was macht der Törichte? Der Törichte hört und tut nicht. Also beide haben das Wort von Jesus gehört. Aber der eine tut es, der andere tut es nicht. Das ist der Unterschied. Der Kluge hört das Wort und tut es, der Törichte hört es, aber tut es nicht. 5 Jungfrauen waren klug und 5 Jungfrauen waren töricht. Die einen hatten das Wort und lebten es, die anderen hatten das Wort und lebten es nicht. Sie konnten auch gar nicht, denn ihnen fehlte der Geist. Und der Geist ist es, der beides vollbringt. Also in mir bewirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Ohne den Geist fehlt mir sozusagen die Motivation, das zum einen aufzunehmen und zum anderen das auch noch leben zu können. Die Kraft fehlt mir. Mit dem Geist, der Geist Gottes bewirkt beides. Ich will das lesen, ich will das verstehen und ich will es umsetzen. Der Geist ist gerade in den letzten Tagen unendlich wichtig für uns. Denn er muss uns in die Bibel hineinführen und er muss uns die Kraft geben, das auch leben zu können. Wer am Ende den Geist hat, wird gerettet werden bei den 10 Jungfrauen. Nun, diese 10 Jungfrauen übrigens, hier wollen wir mal zeigen, was Ellen White über diese törichten Jungfrauen sagt. Diese 5 törichten Jungfrauen. Wer sind die 5 törichten Jungfrauen? Schwester White schreibt in Bilder vom Reiche Gottes auf Seite 334 diese kurzen 3 Sätze. Sie sagt: Die törichten Jungfrauen symbolisieren nicht die Heuchler, sondern jene Menschen, die die Wahrheit durchaus schätzen, sich sogar für sie einsetzen und auf der Seite derer zu finden sind, die an sie glauben. Aber sie lassen den Heiligen Geist nicht an sich wirken. Sie sind nicht auf den Felsen Jesus Christus gefallen, um ihr altes Wesen zerbrechen zu lassen. In Weiz sagt, diese 5 törichten Jungfrauen, das sind keine Heuchler. Diese 5 törichten Jungfrauen, die lieben die Bibel. Sie schätzen das Wort. Sie sind immer bei denen, die treu sind. Aber ihr Problem war, der Heilige Geist wirkte nicht an ihrem Herzen, ihr altes Ich ist nicht zerbrochen. Und deswegen konnten sie nicht gerettet werden. Und jetzt gehen sie ja zu den klugen Jungfrauen und sagen, gebt uns doch von eurem Öl, denn unser geht aus. Und die klugen Jungfrauen antworten, wir können nicht, es würde ja für euch und uns nicht reichen. Also geht hin zu den Händlern und kauft euch selbst. Und jetzt würde ich sagen, zu den Händlern gehen und selbst kaufen, wir kaufen den Geist ja von Jesus Christus, nicht wahr? Kauft von mir umsonst, sagt er sogar. Also wenn ich den Heiligen Geist brauche, wie bekomme ich den? Indem ich frage, nicht wahr? Wer von euch würde seinem Kind, wenn das Kind um einen Fisch bittet, dem Kind eine Schlange geben? Oder wenn es um ein Ei bittet, einen Stein? Wie viel mehr wird der Vater denen den Geist geben, die ihn bitten? Also wenn wir als Gottes Kinder Gott fragen nach dem Heiligen Geist, wird er uns den sofort geben. Ja, warum konnten die Jungfrauen denn nicht einfach fragen, die Törichten am Ende, und könnten sagen, uns geht das Öl aus, bitte gib uns das Öl, und sie bekommen es sofort und können mit zur Feier gehen. Und Schwester White schreibt dazu, das Problem war in den letzten Tagen, sie hatten keine Zeit mehr. Also der Geist bewirkt in mir eine Charakterumkehr. Und dafür war keine Zeit mehr da, den Charakter noch verändern zu lassen. Der Charakter war schon eingefahren und es bräuchte jetzt Zeit, den Charakter zu zerbrechen und neu zu formen, wie ein Töpfer den Ton formt. Und diese Zeit gab es nicht mehr. Ellen White mahnt ja immer wieder und sagt, heute ist die Zeit der Vorbereitung. Wir müssen uns heute formen lassen vom Töpfer, damit wir zur Zeit, wenn wir gerufen werden, bereit sind. Manche von uns verschlafen diese Zeit und ich meine, sind wir ehrlich, wie viele von den Jungfrauen haben geschlafen? 10 von 10, alle. Aber einige hatten noch die echte Beziehung zu Jesus Christus. Ich meine, der hohe Priester, der ging ja jeden Morgen im Alten Testament, der ging jeden Morgen ins Heiligtum hinein und hat Öl in den Leuchter gegossen. Das Öl, ein Symbol für den Geist, der Leuchter, ein Symbol für die Gemeinde. Jeden Tag war das Erste, was der hohe Priester machte, diesen 7-armigen Leuchter zu füllen mit Öl. Das möchte Christus mit uns auch machen, jeden Tag. In der Gemeinschaft mit ihm, in der Beziehung zu ihm, empfangen wir das Öl. Durch den Glauben an Jesus Christus wird durch diesen Glauben unser Herz verändert. Wir werden motiviert, Christus zu folgen, Dinge im Leben umzusetzen. Und wenn uns die Kraft fehlt, müssen wir umso näher bei Christus sein, denn er gibt uns ja auch die Kraft. Er schafft das Wollen und das Vollbringen. Und das ist das Problem in den letzten Tagen. Das Problem unserer Generation ist, dass wir diese Zeit mit Christus missen. Nicht, weil wir da anders sind als die Generation vor uns, nur heute sind wir so sehr abgelenkt von allen möglichen Dingen. Also wie viele Dinge sozusagen streut der Satan in unser Leben, um uns abzuhalten von der Zeit, von der persönlichen Zeit mit Christus. Nicht die Zeit, die wir hier am Sabbat verbringen, zusammen sind, wo wir singen und beten und die Bibel gemeinsam studieren. Das nicht, sondern die persönliche Zeit, die wir mit Christus verbringen. Denn das ist ja das, was unseren Charakter verändert. Da bekommen wir die Kraft her. Und selbst wie viele Christen weltweit, aber auch Adventisten, missen diese persönliche Zeit jeden Tag. Also die Andachtszeit, die Gebetszeit, diese Dinge. Und die sind so unendlich wichtig für uns, wenn wir in den letzten Tagen überleben wollen. Denn jetzt in der Vorbereitungszeit wird unser Charakter geformt durch das Wort Gottes. Mit Christus verbringen wir Zeit mit dem Wort, das 7-mal geläutert ist. Und es soll Teil von uns werden, das Wort in uns, Christus in uns, damit es Teil von unserem Charakter wird. Und dann sind wir auch in der Lage, am Ende, wenn das Standbild aufgerichtet wird, also das Bild des Tieres, auf der richtigen Seite zu stehen. Denn viele, viele von uns werden fallen, nicht weil sie das Malzeichen des Tieres hier hinbekommen, weil sie sagen, wir wollen das neue System, wir wollen dem Kirchenstaat folgen, sondern weil sie es dahin bekommen. Sie sagen, wir wollen das nicht, wir wissen, das ist falsch, aber wir handeln trotzdem danach. Wir können es nicht anders. Das ist halt irgendwie Geflogenheit, macht jeder im Volk. Also gehe ich damit. Warum kommt es dahin? Weil der Glaube nicht wirklich geprüft ist, weil das Öl nicht da ist, um den Glauben zu reinigen. Und was kann ich denn heute machen? Ja, das Wichtigste ist die persönliche Zeit, die ich mit Christus habe. Das Wichtigste ist diese persönliche Zeit, die ich habe. Und dann gibt es noch so Dinge, die uns die Bibel lehrt, wie wir sozusagen an Öl rankommen können. Dazu gehen wir mal ins erste Buch der Könige, ins 17. Kapitel. 1. Könige, Kapitel 17. Das ist eine Geschichte von Elia. Wir lesen ab Vers 10. 1. Könige 17, Vers 10. Und er, das ist Elia, machte sich auf und ging nach Zapat. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief zu ihr und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, ich bitte dich, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin, um mir und meinem Sohn etwas zuzubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, der der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es, so wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Hier war die Witwe von Zapat. Und Elia kommt zu dieser Stadt, also nach Zapat, und da sieht er diese Witwe da draußen Holz sammeln. Und jetzt sagt er, bitte bring mir was zu trinken. Und als sie nun losgeht, um einen Krug Wasser zu holen, zu schöpfen, da sagt er, ach, wenn du dabei bist, bitte bring mir auch ein bisschen Brot mit. Die Frau sagt, es ist Hungersnot. Ich meine, es war 3,5 Jahre Trockenheit, also kein Regen ist gefallen. Es war diese Hungersnot. Und jetzt sagt er, bitte mach mir auch einen kleinen Brotfladen. Die Frau sagt, wie soll ich denn? Ich habe nur ein bisschen Mehl und ein ganz klein wenig Öl im Krug. Eine Handvoll Mehl und ein bisschen Öl. Nun, das reicht vielleicht für einen kleinen Brotfladen. Mehr ist das ja nicht. Und dann sagt Elia zu ihr, das ist gut. Mach, was du gesagt hast. Mach deinem Sohn und dir was zu essen. Aber mach zuerst mir was davon. Und die Frau muss denken, ja, wovon denn? Wenn ich dir was mache, dann habe ich nichts mehr für meinen Sohn und mich. Aber sie macht das. Im Glauben tut sie das. Sie macht wirklich Öl, Mehl und formt diesen Brotfladen, backt ihn und bringt ihn zu Elia. Das Fantastische an dieser Geschichte ist ja, dieser Frau fehlt Öl und ihr fehlt Mehl. Was sind das eigentlich für Symbole, Mehl und Öl? Öl ist Gott. Genau, Öl ist der Heilige Geist und das Mehl, also das Brot, ist das Wort Gottes. Das sollte gemacht werden. Die Frau, die hatte nur ein ganz klein wenig Öl und ein ganz klein wenig Mehl. Geht uns das vielleicht auch so? Wir haben von dem Wort Gottes eigentlich nur ganz wenig. Wir können gerade leben davon. Und Öl, Heiliger Geist, fehlt uns auch im Leben. Ganz wenig. Und wenn das so weitergeht, werden wir sterben. Und Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass wenn du auf mein Wort hörst, wenn du tust, was ich gesagt habe, dass dir das Öl und das Mehl nicht ausgehen wird. Wie lange eigentlich? Wie lange wird sie Öl und Mehl haben, diese Witwe von Zapat? Ah, danke schön. Bis der Regen fällt. Wenn wir das schaffen, das Wort Gottes und den Geist in unserem Herzen zu bewahren, bis der Spätregen kommt, sind wir gerettet. Der Spätregen ist die Ausgießung des Heiligen Geistes am Ende der Zeiten. Viele sagen ja, ich werde einfach warten, bis der Spätregen kommt und dann bin ich eh gerettet. Auf wen fällt der Spätregen eigentlich in der Landwirtschaft? Auf die Saat oder auf die volle Frucht? Auf die volle Frucht. Der Frühregen fällt auf die Saat. Aber ganz kurz vor der Ernte, wenn da war erst die Saat, dann war der Halm, dann war die Ehre und dann war die volle Frucht in der Ehre und dann fällt der Spätregen und dann kommt die Ernte. Das heißt, da muss schon die Frucht sein, damit der Spätregen darauf fällt. Das heißt, ich muss schon Geistesfrüchte hervorgebracht haben. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Selbstbeherrschung und. Galater 5, 22. Diese Geistesfrüchte kommen aber nur aus der Beziehung zu Christus. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. So, wenn wir an ihm bleiben, bringen wir viel Frucht. Aber ohne ihn können wir nichts tun. Durch die Verbindung, durch die Beziehung zu Christus bringt die Rebe Frucht. Das sind wir. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Durch diese Verbindung mit ihm werden wir Öl und Mehl behalten bis zu dem Zeitpunkt, wenn denn der Spätregen kommt. Wir müssen auf Gottes Wort hören. Und was die Frau gemacht hat, sie hat nicht nur darauf gehört und gesagt, ah ja, das ist ja interessant, dass ich das machen soll, aber ich glaube, das kann ich nicht, denn ich habe gar nicht genug Ressourcen. Sonst hätte sie gesagt, ich habe gehört, dass ich es machen soll und ich tue es. Diese Einstellung, die müssen wir auch haben. Diese Einstellung hatten die auch die drei Hebräer. Sie haben es gehört, das Wort Gottes, und sie haben es getan, selbst als ihr Leben auf dem Spiel stand, genau wie bei der Frau hier. Ihr Leben stand auf dem Spiel, aber sie hört auf Gottes Wort. Sie macht diesen Schritt im Glauben, obwohl sie noch nicht weiß, was kommt dabei heraus. Sie macht diesen Schritt und dadurch empfängt sie die Verheißung Gottes, der sich fortan um sie kümmert. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. So sagt Christus, Matthäus 6, Vers 33. Da soll unser Trachten drauf sein, dann sorgt er sich um uns. Nehmen wir mal einen zweiten Text. Im 2. Könige, Kapitel 4. 2. Könige 4. 2. Könige 4. Wir lesen hier die Verse 1 bis 7. Hier geht es diesmal um den Nachfolger von Elia. Der Nachfolger von Elia, das war der Elisa. Und Elisa macht eine ähnliche Erfahrung wie Elia. 2. Könige 4, ab Vers 1. Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, aber du weißt, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Und Elisa sprach zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie antwortete: Deine Magd hat nichts im Haus, als nur einen Krug mit Öl. Er sprach: Geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, und nimm nicht wenige. Und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle diese Gefäße. Und was voll ist, trage weg. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Die brachten ihr die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl. Und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes. Und er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Diese Frau, auch eine Witwe, sie war in großer Not, denn jemand verklagte sie und wollte ihr wegnehmen, was sie hatte. Und sie sagt: Elisa, was soll ich tun? Und Elisa sagt: Was hast du denn im Haus? Und sie sagt: Ich habe nichts, außer noch einen Krug mit Öl. Und dann sagt Elisa was Interessantes. Sie sagt zu ihr: Geh zu all deinen Nachbarinnen und erbitte Gefäße. Bring viele Gefäße zusammen. Und dann schütte das Öl in diese Gefäße. Und das macht sie. Sie hört darauf, geht zu ihren Nachbarinnen und sagt: Bring mir bitte alle eure Krüge, Töpfe, was ihr habt. Und sie sammelt das zusammen, schließt die Tür hinter sich ab, kommt mit ihren Söhnen zusammen. Und jetzt fängt sie an, das Öl dort hineinzugießen, in diese einzelnen Gefäße. Wie lange hatte sie Öl? Solange Gefäße da waren. Als die Gefäße alle voll waren, versiegte das Öl. Nun, was für eine Lehre können wir daraus wohl ziehen, die wir vielleicht auch nur ein bisschen Öl haben, aber das Öl muss reichen bis zum Zeitpunkt, wenn Christus wiederkommt. Wie vermehren wir denn unser Öl? Wir müssen es in Gefäße kippen. Was sind das für Gefäße? Das sind Menschen. Ja? Paulus sagt, wir tragen diesen Schatz, und er spricht vom Heiligen Geist, 2. Korinther 4, Vers 6. Wir tragen diesen Schatz, 2. Korinther 4, Vers 7. Wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Kraft und die Herrlichkeit des Gott sei. Und er spricht vom Heiligen Geist in irdenen Gefäßen. Wir müssen also Menschen mit dem Geist Gottes ausstatten. Können wir das? Wie geht das? Können wir denn das Öl in die Gefäße kippen? Sie hatte Witwe hier hatte die Aufgabe, mit all ihren Nachbarinnen zu sprechen, die ganzen Gefäße zusammenzuholen und jetzt anzufangen, das auszuteilen, was Gott ihr gegeben hat. Und während sie das austeilt, vermehrt es sich. Ist ja so ein bisschen auch ein Prinzip, das wir kennen in der Bibel. Ich meine, wie war das bei der Speisung der 5000? Wann vermehrten sich die Brote? In dem Moment, wo sie angefangen hat, auszuteilen. Nun, wie können wir das machen, was die Frau hier gemacht hat? Nun, wir können, ist ja ganz ähnlich formuliert von Christus, schließ die Tür hinter dir zu. Geh in deine Kammer und schließ die Tür zu, um was zu machen? Um zu beten, sagt Christus. Also, wir können für Menschen beten. Bitte, Herr, vergib ihnen die Schuld. Bitte, sei mit deinem Heiligen Geist bei ihnen. Bitte, öffne ihre Herzen für dein Wort. Im Gebet können wir das Öl versuchen, in die anderen Gefäße hineinzukippen. Solange wir das machen, haben wir auch immer was. Denn die Verheißung an Abraham war ja, dessen Kinder wir alle sind, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gott kippt hinein und Abraham gibt weiter. Was gibt er weiter? Friede, Freude, Liebe. Diese Dinge gibt er anderen weiter. Wir geben Bibelstunden an andere Menschen. Wir beten für andere Menschen. Dadurch, dass wir das machen, geht der Glaube in uns nicht kaputt. Ellen White sagt sogar, dass einige von uns nur dadurch gerettet werden, weil sie kontinuierlich für Christus arbeiten. Also weil wir immer anderen Menschen zum Beispiel Bibelstunden geben, den Glauben weitergeben, Zeugnis geben. Dadurch werden wir gerettet. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, eine Bibelstunde geben, jemandem von meinem Glauben erzählen, kann ich das überhaupt? Meinem Arbeitskollegen, meinen Verwandten, Bekannten, meinen Freunden, meinen Nachbarn? Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben Bibelstunden gegeben. Aber das Wunderbare daran ist, wenn du das machst, wenn du Glauben über Menschen sprichst und du gibst ihm eine Bibelstunde, du gibst ihm also das Brot. Das Brot vermehrt sich in dem Moment, wo es weitergegeben wird. Am Ende waren alle zufrieden. Stellt euch vor, Jesus Christus war damals mit seinen 12 Jüngern auf diesem Berg. Speisung der 5000. 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht mitgezählt, 5000 Männer waren da versammelt. Und jetzt, wie viele Brote hatten sie denn? 5. Und 5 Brote und 2 Fische. Jetzt, diese Brote sollen ausgeteilt werden. Und Christus sagt zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Die sagen, wir haben nicht. Und er nimmt diese 5 Brote, dankt und gibt sie den Jüngern. Und die nehmen diese 5 Brote und jetzt könnten sie sagen, Herr Jesus, wenn ich jetzt 5 Brote auf 5000 Menschen aufteile, wenn ich jedem Mann hier was gebe und er soll seine Familie versorgen, dann mache ich mich lächerlich. Herr Jesus, willst du nicht erst das Brot vermehren und wenn ich dann genug habe, dann fange ich an, das auszuteilen? So denken wir oft, oder? Herr, ich kann das nicht, ich bin zu schwach, ich habe keine Erfahrung. Herr, kannst du mir nicht erst all die großen Gaben geben und deine ganzen Bibelwahrheiten für mich öffnen? Und wenn ich das dann alles weiß, dann gebe ich es weiter. Aber so hat Jesus nicht gehandelt. Er sagte, das bisschen, was ihr habt, geht raus und gebt es dem Volk. Und im Vertrauen, dass das Wort Gottes wahr ist, haben sie das genommen und sind losgegangen und haben das geteilt. Nun, es heißt, alle hatten was zu essen. Und am Ende blieb was übrig. Wie viel eigentlich? 12 Körbe. Wie viele hungrige Jünger hatte er da? 12. Die mussten ja auch noch was essen. Und für die mehr als genug blieb am Ende noch übrig. Es mangelte ihnen an nichts, weil sie ausgeteilt haben. Das ist bei uns auch so. Wenn wir als Christen uns zurückziehen und sagen, naja, so wie das Volk Israel, wir sind was Besonderes und wir werden das Wort nicht weitergeben. Gott segnet uns, er bringt uns ins Reich und was mit den anderen passiert, ist egal. Dann verlieren wir das bisschen, was wir noch haben. Wenn wir das Talent nicht einsetzen, das er uns gegeben hat, sondern es vergraben, dann wird uns das auch genommen werden. Aber das bisschen, was wir haben, das sollen wir einsetzen. Und während wir es einsetzen, wird es vermehrt. Und der da 5 hatte, der bekommt das eine noch dazu. Also das bisschen, was wir haben, einsetzen für Christus. Und dann können wir zuschauen, wie sich unser Glaube verändert, wie sich unser Glaube aufbaut, unser Charakter verformt wird, wie der Heilige Geist an uns wirkt, weil wir für Christus arbeiten. Brotvermehrung, Ölvermehrung, das ist alles das gleiche Prinzip. Das, was wir bekommen, den Segen, den sollen wir weitergeben und dadurch vermehrt er sich. Er sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen, wüsstest du, wer dich um Wasser fragt? Du würdest mich fragen und ich würde dir lebendiges Wasser geben, das in dir zu einer Quelle wird und bis ins ewige Leben sprudelt. Diese Frau am Jakobsbrunnen, der bietet er an, ihr Wasser zu geben, und zwar lebendiges Wasser. Was ist eigentlich lebendiges Wasser? Der Heilige Geist, Johannes 7, Vers 38 und 39 sagt, dies redete er aber von dem Geist. Er sagt, das lebendige Wasser ist der Geist Gottes. Er möchte ihr Wasser geben, lebendiges Wasser, das in ihr zu einer Quelle wird, also aus ihr heraussprudelt bis ins ewige Leben. Also das, was Gott uns geben möchte, den Geist, der soll in uns zu einer Quelle werden, zum Segen für andere, damit andere in uns den Charakter Gottes sehen und von uns zu Christus geführt werden. Damit wir anderen die Wahrheiten der Bibel weitergeben. Als Gemeinde können wir das. Wir können als Gemeinde verschiedene Dinge machen, ob wir Bücher verteilen, ob wir für Menschen beten, ob wir auf die Straßen gehen und irgendwelche Straßenarbeit machen, von Haus zu Haus, ob wir besondere Gottesdienste veranstalten, Gesundheitsseminare und. Es gibt so viel, womit wir für andere zum Segen sein können, als Gemeinde, aber eben auch privat. Und privat ist am leichtesten, wenn du predigst. Predige, wo immer du kannst, wenn nötig, auch mit Worten. Das ist die Art und Weise, wie wir den Glauben weitergeben. Und solange wir das tun, werden auch andere davon profitieren. Und Gott segnet sein Volk, damit wir andere segnen können. Und gerade jetzt in den letzten Tagen müssen wir das tun. Motiviert euch als Gemeinde für diese Gebetszeiten, für die Stunden, die ihr braucht, auch privat, die ihr habt, damit ihr aufgebaut werdet. Denn die letzten Tage sind da. Es ist nicht mehr viel Zeit und wir sehen schon, das Sondergesetz liegt schon weltweit in den Schubladen. Das muss noch rausgebracht werden. Und dann ist es da. Und dann ist ganz schnell das Ende der Gnadenzeit. Und deswegen ist es heute an der Zeit, diese paar wenigen Schritte, die wir jetzt noch zu gehen haben, bis wir den Christus kommen sehen in seiner Herrlichkeit, in dieser Zeit unsere Beziehung mit ihm festzumachen. Du musst nicht die Offenbarung auswendig kennen, auch nicht das Buch Daniel oder den Tempel von Hesekiel auslegen können. Das ist gut, wenn du es kannst und es hilft dir, aber du musst deine Beziehung mit Christus festmachen. Denn niemand wird dich aus seiner Hand reißen können. Wenn deine Beziehung mit Christus steht, wirst du das Ende überleben und vom Tod zum Leben hervorgerufen werden. Der Tod wird dich nicht behalten. Egal, was passiert in Zukunft, du wirst am Ende leben. Durch die Beziehung mit Jesus Christus. Lasst uns festmachen in diesen letzten Tagen, dass wir die klugen Jungfrauen sind und nicht die törichten. Dass wir das, was wir hören, auch umsetzen. Sonst gehen wir verloren. Und dann werden wir die elendsten aller Menschen. Lasst uns ein gutes Zeugnis sein in den letzten Tagen, unser Licht leuchten lassen, es nicht unter einen Scheffel stellen, sondern mit allen Menschen, die es sehen, erkennen, wer Jesus Christus ist. Wir sind berufen, als Gemeinde Missionsarbeit zu machen und in dieser Arbeit werden wir gerettet werden. Amen.